Nun ist es endlich wieder soweit. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Na, das war jetzt eher, ging so.
Das Nochmal? War gar nicht schlecht. Ich hatte schon mehr Schmerzen im Ohr.
Echt? Ne? Okay, ja. Okay. Ich war nicht so textsicher, ne?
Ja, ich weiß, wie das ist als angehender Künstler, Schlagerstar. Da ist halt ja nicht immer einfach. Ich meine, der André hat auch Höhen und Tiefen. Ne? Zuletzt war es ja wirklich wieder ein herausragender Auftritt von ihm letzten Donnerstag. Sie haben es alle mitgekriegt, ne? Ja, wir üben. Und ja, habe ich gesagt, der Pfulsk hat mich jetzt bei X geedit. Das ist ja der Musikproduzent. Mhm. Und das hat mich jetzt noch mal angetrieben, oder das treibt mich jetzt gerade wieder, so den meinen fünften Schlager jetzt endlich aufzuzeichnen. Du weißt, unseren Stammtischschlager. Ja. Ne? Ja, herzlich willkommen hier zum Dachtheken-Duett. Diesmal mit Kollege Koll und Martin Mocharski. Herr Lichtschlag ist leider verhindert, aber Sie kriegen es ja mit, die Welt dreht sich im Turbo und ja, da können wir es uns einfach nicht erlauben, mal eine Folge ausfallen zu lassen. Ja, außerdem die letzte, die wir ja gemacht haben, war ja auch sehr gut.
Ne? Ja, sie sehr gut, kam gut an, glaube ich.
Gut angekommen. Ja, ich glaube, die
Hat
Leute haben
Spaß gemacht.
Ja, macht ja auch Spaß. Ja, ne? Ja. So, ne? Bist ja jetzt auch schon länger. Wie lange bist du jetzt eigentlich bei uns?
Anderthalb Jahre ungefähr, glaube ich. September 2022 habe ich, glaube ich, angefangen.
Das ist echt eine Ewigkeit. Ne? Das ist auch eine Ewigkeit, ne? Zur letzten Woche, was da schon wieder alles passiert ist.
Oh ja.
Ja, meine Damen und Herren, Sie wissen, zu Beginn dieser Sendung fangen wir immer an mit Zuschriften. Wir lieben es, wenn Sie uns schreiben und uns Ihre Gedanken mitteilen. Ja, und hier habe ich auch eine E-Mail bekommen, die bezieht sich eben auch auf Inhalte unserer letzten Ausgabe, und zwar von Herrn Fischer. Lassen Sie mich kurz vortragen. Habe gerade ihr euer Dachtheken-Duett mit großem Vergnügen verfolgt. Große Klasse. Dankeschön. Dazu ein paar Zeilen aus eigener Erfahrung. Wir durchleben wirklich verrückte Zeiten. Bei mir kommen Erinnerungen hoch. Während meiner 5 Jahre währenden Tätigkeit in hessischen Landesdiensten von 1969 bis 1974, Hessische Landesentwicklungs- und Treuhandgesellschaft, HLT, und dann Hessische Zentrale für Datenverarbeitung, HZD, habe ich die Verfilzung mit SPD-Kadern aus nächster Nähe beobachten können. Personalversammlungen wurden mit Liebe Genossinnen und Genossen eröffnet. Abgewählte Landräte und andere Spitzenkräfte aus hessischen Landen wurden mit lukrativen Posten in der Landesverwaltung abgesichert. Ehemalige führende Mitarbeiter des damals vielbeschäftigten Meinungsforschungsinstituts Infas wurden zu Dezernenten in der Datenzentrale und waren hauptberuflich als Imageberater des Ministerpräsidenten Albert Oswald im Einsatz. Unter Grünen und CDU-Regentschaft hat sich daran wohl nichts geändert. Mit jedem Regierungswechsel waren wohl neue Stellen für Parteigänger der jeweils Regierenden zu schaffen. Diese Verhältnisse finden wir natürlich auch in anderen Bundesländern. Probleme gibt es allerdings bei Regierungswechseln. In NRW gibt es unter anderem das Landesamt für Besoldung und Versorgung als Ruhestätte für unpassende Parteisoldaten. Die Deutsche Wiedervereinigung hat dem bundesdeutschen Beamtenapparat wesentliche Erweiterungen des Karrierespielfeldes gebracht. NRW-Polizisten im Brandenburg-Einsatz der 90er Jahre nutzten die Abkürzung NRW für »Nun regieren wir«. Wenn man der Frage nachgeht, woher die vielen Menschen bei den gegenwärtigen Protesten gegen die AfD kommen, dann könnte man vermuten, dass es sich hier wohl um Parteigänger der Altparteien handelt. Sie werden das Erstarken der Alternative vor allem als Risiko für die Berufschancen ihres Nachwuchses fürchten. Mit freundlichen Grüßen. Ja, das ist ja auch meine Vermutung. Die Leute, die da jetzt seit Wochen auf die Straße gehen, die machen sich schlicht und ergreifend Sorgen um ihr Auskommen, ihr finanzielles Auskommen. Nichts anderes ist das. Und ja, Man sieht ja auch, diese Leute sind ja mittlerweile auch etwas unmotivierter geworden. Also die Proteste sind da ja abgeflacht. Ja, ich meine, man kündigt zwar hier und da noch eine Großdemo an, aber so richtig, die Luft drin ist ja nicht mehr, ne?
Nicht wirklich. Nee. Aber ganz interessant ist ja eigentlich das, was er da beschreibt in seinem Text.
Ja.
Das ist ja im Prinzip das, was man den tiefen Staat nennt.
Ja.
Ne? Also der tiefe Staat ist ja keine Verschwörungstheorie, sondern der tiefe Staat ist im Prinzip dieses Konglomerat aus irgendwelchen Parteifunktionären oder Leuten, die halt Angst um ihre Posten oder für ihren Nachwuchs haben quasi, ne? Und dementsprechend handeln. Also es bedarf keiner Verschwörung, es ist für jeden Eigenantrieb, da seine eigenen Interessen durchzusetzen. Mhm. Und demnach, der tiefe Staat ist ein Problem. Und keine Verschwörungstheorie.
Ne? Nee, das ist ja, das müsste man hier vielleicht auch nochmal entsprechend konkretisieren. Also, dass der tiefe Staat ja nichts das ist als die Strukturen, die ja vorhanden sind. Mhm. Aber die, ich sag mal, so ein bisschen aus dem Fokus der Öffentlichkeit gerückt sind. Also das heißt, wir alle wissen ja eigentlich, es gibt diesen Beamtenapparat.
Mhm.
Ja, wir alle wissen, da gibt es das Finanzamt, da gibt es die Verkehrsbehörde, da gibt es die Agentur für Arbeit und so weiter und so fort. Und man verdrängt das, glaube ich, ganz gerne. Also diese wirklich ganz enge Verflechtung von Parteisoldat und Beamten, die dann, ne, also es wird ja darüber entschieden, wer bekommt welchen Posten nach eben, wie gesagt, Parteibuch und so weiter. Und diese Problematik, die wird eigentlich von, von allen etablierten Medien konsequent ausgeblendet. Da, weiß ich nicht, jetzt vor einer Woche, zwei Wochen, was hieß es da? 15.000 neue Beamtenstellen oder sowas wurden da geschaffen von der Bundesregierung. Ja, das genau das ist es. Die Leute braucht kein Mensch, ja, aber die brauchen ein Einkommen.
Ja.
Ja, und in der freien Wirtschaft, ja, da ist halt für die nichts zu finden. Ich meine, Burgerbraten will von denen wohl keiner oder nur die wenigsten.
Ja, wobei das nicht mal eine Qualifikationssache allein ist. Ich meine, wenn du die Wirtschaft eines Landes komplett runterfährst, gibt es halt auch für die Gebildeten nichts mehr.
Mhm.
Und die was machen, Handwerker oder sonst irgendwas, ja. Für die gibt es dann halt auch nichts mehr. So, und die sind dann natürlich auch froh, wenn der Staat sie dann in seinem System aufnimmt und denen dann einen schönen Bürojob gibt. Ne?
Also, indem sie dann tatsächlich nichts leisten. Aber Geld kosten. Das Geld der Steuerzahler. Ja, kommen wir doch zum ersten Thema.
Es lebe die Demokratie. Es lebe die Demokratie.
Ja. Ja, dieses kleine, aber feine Video machte in den sozialen Medien jetzt Anfang der Woche die Runde. Und ja, was hatten wir da? Wir hatten ja erstmal die Münchner Sicherheitskonferenz und dann noch die Berlinale.
Ne? Also da gab's ja ein und dasselbe Publikum, ein und dieselben Gäste eigentlich. Ne?
Ich meine, da mussten die sich wirklich halt entscheiden, wo gehe ich hin, wo mache ich Party, wo trinke ich meinen Sekt, ja.
Und wo ist Markus Lanz, wo kann ich schöne Selfies mit ihm machen?
Ja, da hat mich hier der André Lichtschlag eben auf so zwei Fotoserien aufmerksam gemacht. Ja, einmal von der Berlinale, da wurde natürlich groß gegen die AfD sich positioniert und dann natürlich von der Münchner Sicherheitskonferenz. Und dann fragt man sich, was ist das bitte für eine Sicherheitskonferenz, auf der so eine Bosetti aufschlägt.
Das habe ich schon gar nicht mitgekriegt, dass Sarah Bosetti auch da war.
Ja, die war auch da und so ein paar grüne Girlies. Ja, und da denkst du dir auch so, ja, was ist das eigentlich?
Mhm.
Was genau ist das für eine Veranstaltung? Ich meine, die Fotos, die da die Runde gemacht haben, die haben sich ja, wie gesagt, die waren ja deckungsgleich mit denen von der Berlinale. Ja. Ne? Alle schön gekleidet, alle in Feierlaune, alle haben sie, ja, gelächelt, Selfies gemacht, beste Stimmung.
Parteiübergreifend,
ganz wichtig, ja. Dieses eine Foto, das habe ich auch auf meinem X-Account geteilt, mit Lauterbach, Lanz, Lindner und Lang, wie breit.
Ja.
Ja? Ja, und die sitzen da alle so in schöner Runde, Ärmel hochgekrempelt und dann wird sich unterhalten bei einem Gläschen Wein und so weiter und alles tutti paletti, ne? So, wir sind alle bestens miteinander befreundet, ne? Also, und da habe ich auch gesagt, also diese Fotos, die haben wieder so eine, Die hatten wieder so eine Tiefenwirkung. Also müssten sie zumindest entfaltet haben auf den normalen Menschen. Du hast halt gesehen, diese Leute, die sind wirklich komplett, komplett abgehoben von allem, was hier, ich sag mal, das niedere Volk betrifft. Also völlig sorgenfrei, alles ist in Ordnung. Hey, lass uns noch einen Wein trinken, ja, und so weiter. Ja, ja. Also diese Feierlaune, dieses Unbeschwerte, ja, das kann sich doch kein Mensch mehr in Anführungsstrichen leisten. Wir alle haben Probleme. Ich meine, die Bauernproteste hierzulande gehen, sag ich mal, immer noch weiter. Ne? Man versucht sich hier zu organisieren und so weiter. Und das ficht die nicht an. Und das Allerwitzigste, also richtig, richtig makaber war es ja, dass hier diese ukrainische Frontstadt gefallen ist. Just an dem Wochenende.
An dem die Münchner Sicherheitskonferenz.
An dem die Münchner Sicherheitskonferenz stattgefunden hat und just an dem Wochenende diese Feierlaune. Und da denkst du dir natürlich, okay, also was da? Der Tod von Nawalny und seine
Frau. War auch mit, also die Frau war mit dabei.
Ja.
Und Nawalny ist tot, Mitleidsbekundungen auf Twitter, ja, also die üblichen Phrasen. Und abends schön das Sektbildchen.
Ja. Das. Also. Ich meine, wer auf Telegram ist, ja, der weiß, was da abgegangen ist. Ich sage jetzt mal in der Ukraine, in dieser Stadt, in, wie heißt die nochmal, Avdiivka oder so ähnlich. Und also das sind ja Bilder grausam. Mhm. Ja? Also da weißt du, das ist nicht toll, was da passiert ist. Also das ist wie viele Soldaten da ums Leben gekommen sind, und zwar wirklich in einer, ich sag mal, in einer, wirklich im Vorhof der Hölle. Ja, also also die Bilder, die man, wie gesagt, auf Telegram sehen konnte, ja, die haben schon, ich denke, sehr, sehr deutlich gemacht, dass niemandem zu feiern zumute sein sollte, unabhängig, auf welcher Seite man jetzt steht, ob man jetzt Putinist ist oder Selenskinist oder so, ist völlig egal. Also die Menschen, die da sterben, die sind jetzt einfach tot. Da haben Familien den Verlust ihrer Söhne, ihrer Väter, ihrer Brüder zu beklagen und so weiter. Und das ist den Leuten ganz offenkundig komplett am allerwertesten vorbeigegangen. Ja, also es ging hauptsächlich darum, wieder zu markieren. Mhm. Ja, es lebe die Demokratie.
Ja.
Es lebe die Demokratie. Also ich muss sagen, da hat mich schon so ein bisschen so der kalte Schauer erwischt. Also diese Leute, diese Fotos zu sehen von diesen Menschen, die ja angesichts der Vollkatastrophe ja doch nichts Besseres zu tun haben, als sich ein Sektchen zu gönnen, ne?
Ja, absolut,
und Party zu machen, ne?
Ich meine, man muss nicht unbedingt so den Moralapostel spielen. Ich meine, so im normalen Volk, sage ich jetzt mal, okay, da ist es mir schon, also mir ist es da egal, ob irgendjemand jetzt feiert, nachdem mal ja der Nawalny getötet wurde oder Millionen oder Hunderttausende Soldaten umkommen oder so. Aber die sind halt dafür verantwortlich. Mhm. Darum geht es ja. Sie sind dafür verantwortlich, dass Hunderttausende Menschen sterben, und juckt die halt gar nicht, ne? Also diese Leute, die können ja bald gar kein Gewissen haben. Also ich meine, ja, wenn man sich so manche Theorien mal anschaut, dass die Psychopathendichte in der Politik doch sehr hoch ist im Vergleich zur Bevölkerung, kann man das schon nachvollziehen.
Ja.
Und das wurde auch wieder offenbart
dadurch. Ja, ganz klar. Also völlig, total. Soziopathen, Psychopathen, die ficht überhaupt nichts mehr an. Ich meine, das erklärt natürlich auch, ich meine, du musst dir mal angucken, mit was für einer, wie sagt man so schön, Chuzpe, ja, insbesondere die Grünen auftreten. Mhm. Ja, das, da denke ich mir auch immer so, welche Substanzen müssen die zu sich nehmen, oder was ist da schief gewickelt im Kopf? Ja, sich als, ich sag mal, Katharina Schulze hinzustellen in ein bayerisches Bierzelt und da eine Wahlkampfrede zu halten, während sie da ausgepfiffen und ausgebuht wird. Ich meine, ein Beispiel, aber das passiert ja dauernd und überall. Das hast du auch bei den Bauernprotesten gesehen. Da hat sich ja der Bauernverband immer mal wieder hergegeben, auch mal die Grünen sprechen zu lassen. Ja. Und die wurden ja entsprechend, ich sag mal, empfangen.
Ja.
Und du siehst halt, ja, das stört die nicht, dass die da wirklich die Masse gegen sich haben. Es interessiert sie nicht. Ich meine, das Einzige, was sie daran interessiert, ist, es irgendwie ausschlachten zu können, es zu skandalisieren, so wie, weiß ich nicht, hier jetzt geschehen hier bei den beim politischen Aschermittwoch, ja. Ja, Ricarda Lang wurde ausgebuht und angegangen. Ja, da machst du eine Schlagzeile draus, bringt vielleicht was. Aber ich glaube, das hat die gar nicht mal so richtig gestört, ne? Also es stört sie einfach nicht. Ja, dass sie wirklich ja von weiten Teilen der Bevölkerung also eine ganz organisch gewachsene Ablehnung erfahren.
Mhm. Aber ja gut, dem entgegen stehen ja diese Regierungsproteste, ne? Also diese Anti-Rechts-Demos,
ja.
Daran können sie sich natürlich wieder hochziehen. Ne? Also sie beweihräuchern sich selbst darin, wie viele Leute sie auf die Straße gebracht haben und dass ja doch die Demokratie wehrhaft ist und bla und meinst? Also daran können sie sich, also ich glaube, sie können sich daran wieder hochziehen, wenn sie so Rückschläge erleiden. Bei Ricarda Lang weiß ich nicht, ob sie eine Sozio- oder Psychopathin ist. Ich glaube, die findet das gar nicht so geil, was mit ihr da gemacht wird.
Meinst du?
Also ich glaube, der ist das gar nicht so egal. Also im Gegensatz zu einem Olaf Scholz oder so, ich glaube, dem geht alles mehr oder weniger am Bobbes vorbei.
Das ist jetzt echt die große Frage. Ich meine, sowas hältst du ja nicht aus. Ich meine, die
ja, doch.
So, meinst du?
Also ich glaube schon. Also ich meine, wie viele Stars gibt es, die irgendwie Anti-Fans haben und so?
Ja gut, aber
Drachenlord Rainer Winkler. Ich meine,
ja gut, aber der ist ja nun auch eine ganz spezielle Nummer, habe ich mir sagen lassen. Ne? Und da ist ja wohl auch.
Wobei nicht, da vielleicht auch Narzissmus eine Rolle spielt.
Und ich glaube, da ist im Oberstübchen auch nicht alles korrekt verdrahtet. Ja, ich weiß es nicht. Nee, aber gut, kann man drüber spekulieren. Also ich möchte jedenfalls nicht in deren Haut stecken. Und ich meine, gleichzeitig weiß man ja, also auch als Regierungsmitglied, dass diese Proteste ja durchweg inszeniert sind. Also man weiß ja, okay, hier die Bauern- und Mittelstandsproteste, die sind, wie gesagt, organisch gewachsen. Die sind entstanden aufgrund der Politik, die da betrieben worden ist. Und ich sage auch mal, diese ganzen kleinen Szenen, also unabhängig vom hier politischen Aschermittwoch und den Ereignissen da, du siehst ja, beziehungsweise die erfahren es ja eigentlich wirklich permanent und mehr oder weniger täglich, dass überall, wo sie aufschlagen, ja, da gibt es halt nur noch Buhrufe. Ne? Also ich meine, das hat sich ja komplett verändert. Das ist ja ein völlig neuer Zustand hier in dieser Republik. Das hat es ja damals so noch nicht gegeben. Dass ich sag mal, Politiker sich so gesehen eigentlich nicht mehr auf die Straße trauen können. Und dass sich immer da, wo die sich jetzt angekündigt haben, in jedem Kaff, in jedem Dorf, ja, dass sich da mindestens mal so eine Traube von Leuten bildet, die dann parat steht, um die dann auszupfeifen und auszubuhen. Ja, ja. Das ist, ich sag mal, so ein Zustand, den hat es.
Also ich glaube, das Einzelfälle gab es immer wieder mal.
Ja, aber das ist ja jetzt die Regel.
Ja.
Ja, also das, nee, ich sag mal, das hat so seinen Anfang genommen, glaube ich, so mit Corona, mit dieser Pandemie. Da hat man dann schon gesehen, okay, die Montagsspaziergänge haben dann dazu geführt, dass sich die Leute dann doch mal wieder so auf die Straße bewegt haben. Da kam so ein ganzer Schwall und die Leute sind jetzt auch nicht mehr weg oder wegzudenken. Ja, die finden sich dann halt immer wieder ein, wenn die auf diese Leute dann treffen können. Ja, ich meine, da gibt es ja bei Telegram gibt es ja auch so zig Kanäle, wo erstmal Demos gepostet werden, also Termine zu Demos, aber dann auch, wo welcher Politiker wann aufschlägt. Ja, ja,
ja, schön.
Olaf Scholz kommt nach Klein-Herbolzheim, ja. Wir sind alle da, ja. Weißt du? Da hat sich schon was entwickelt. Ne? Ja. Ich sag mal, das kriegst du jetzt auch nicht mehr wegdekliniert. Ne?
Nee,
ja, aber. Nicht. Ja, was man hier zulande, das wollte ich auch noch sagen.
Aber sie reden sich das halt wirklich für sich selber schön. Ne? Also ich meine, du hast, wie ich ja gerade eben sagte, einmal die Demos für die Regierung und dann hast du ja das Instrument, dass jeder Widerspruch, der kommt und jedes Auspfeifen, jeder Buhruf muss ja von dem absoluten Bösen kommen.
Ja.
Ne? Von die Rechten. Mhm. Ja? Ja, damit kannst du dir natürlich alles schönreden. Wenn man jede Kritik damit wegwischen kann, ja, okay, die kommt halt von einem Spinner oder sonst irgendwas, Rechtsradikalen oder so. Ich finde das spannend. Also
ja, gut,
die psychologische Dynamik, die da abgeht bei denen, die würde ich gerne mal analysiert sehen.
Also ist vielleicht, weißt du was, du kannst sogar recht haben. Das ist bei uns ja nicht anders, ne? Also ich glaube so.
Ja, im Prinzip, also mich kann niemand als Nazi bezeichnen. Früher hat mir das was gemacht.
Ja.
Heute lache ich ihn aus.
Ja, also früher, man will ja nicht so sein wie dieses absolute Böse. Mhm. Und ja, wenn man aber feststellt, ja, die meinen gar nicht das absolute Böse, mhm, sondern die meinen eigentlich jeden damit oder wollen einen damit nur mundtot machen oder so, ja, okay, mhm, wichst du halt weg, ne?
Ja. Stimmt, ja, ist ja, ich glaube, ähnlich bei mir, ne? Da interessiert mich ja auch nicht. Ja,
ist bei mir auch relativ.
Was denkt ein Etatist über mich?
Ja. Ja. diese Marktradikalen, die wollen, dass die Armen sterben.
So ist es. Was denn sonst? Ja.
Ja. Soll ich mir mal Notizen machen?
Ja, mach dir mal unbedingt Notizen.
Mit Hörner. Soll ich Freiheit schreiben?
Unbedingt.
Was machen wir jetzt schon, den Werbeblock?
Ich weiß nicht.
Du kannst ja, während ich schreibe.
Was denn? Zu diesem
10% Rabatt haben.
Genau, wir haben 10% auf Hörnerstifte. Wissen Sie, Herr Hörner und seine Stifte, also Herr Hörner unterstützt dieses Format und wir unterstützen Herrn Hörner. Ja, wir benutzen nicht nur seine wundervollen Schreibutensilien, nein, wir werben auch dafür. Unterstützen Sie also unseren Unterstützer, Herrn Hörner, denn
Freiheit schreibt man mit Hörner.
Das war wundervoll.
Danke.
Und weil wir von Musik nicht genug kriegen können, an dieser Stelle, Mats, ab.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt, wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht, wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell, da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind. Drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Drum lese nun die Freiheitsfunken, auf dass du wirst ganz schnell betrunken, vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, werd auch du unser Abonnent.
So.
So. Ein wunderschönes Lied.
Ein wundervolles.
Ich hatte es in den Ohren.
Tun wir jetzt so, als ob wir eine Minute Pause gemacht hätten. Weißt du, was das Tolle ist? Der Michael hat mich angeschrieben und hat gesagt, er will das Lied auch nochmal neu aufsetzen. Ne? Also er hat da hier die eine oder andere Stelle, mit der er als Künstler nicht so ganz zufrieden ist, will vielleicht auch noch eine kleine Einleitung dazu dichten, und ich freue mich drauf.
Ich auch.
Ich freue mich drauf.
Oh, ja.
Wobei ich kriege nicht genug von dem Lied. Also wenn ich es mir einmal angehört habe, dann muss ich es mir mindestens nochmal anhören. Ja, weil es so, ist so ergreifend, ja. Also wirklich ganz herausragend. Ja, und in dem Lied haben sie es ja mitgekriegt. Da geht es darum, abonnieren Sie eigentümlich frei und schauen Sie unbedingt auf unsere Seite freiheitsfunken.info. Ja, da erscheinen Jede Woche, wie viel sind es? 25.000?
25 bis 30 irgendwie, je nachdem, es fluktuiert etwas.
Es fluktuiert etwas, aber so 25 bis 30 Kolumnen, hochklassige Kolumnen. Und an dieser Stelle, wo wir schon mal Werbung für uns machen, auch nochmal herzlichen Dank, lieber Herr Horst Lünning. Ja, Herr Horst Lünning, Sie haben eigentümlich frei beworben, um es mal vorsichtig auszudrücken. Am gestrigen Tag ging hier gar nichts mehr. Nur noch Bestellungen abarbeiten.
Und heute wird es ähnlich.
Wir sind noch nicht ganz durch. Ne? Aber wie gesagt, herzlichen Dank, Herr Lünning. Und wenn Sie den Kanal von Herrn Lünning noch nicht kennen, unbedingt draufgehen. Unter Blog mit G. Ne?
Ja. Ja. Link ist in der Beschreibung,
ja. So, wie gesagt, herzlichen Dank, das hat wirklich funktioniert. Ja, ja. Jetzt weiß ich gar nicht. Ich wollte eigentlich noch mal ganz kurz hier Bauernproteste.
Ja, können wir gerne noch mal.
Bauernproteste ganz kurz. Europa. In ganz Europa gehen die Bauern auf die Straße. Und das zum Teil auch ein bisschen robuster als hier in Deutschland, ja. Also man sieht ja zahlreiche Videos gerade bei Telegram aus Spanien, Frankreich, Belgien, Tschechien, Polen, Griechenland. Überall sind Bauern auf der Straße und zwar in Massen. Also das, was man hier gesehen hat, war schon viel, aber das, was dort im Ausland passiert, das lässt sich mit dem kaum vergleichen. Also da werden dann mal eben irgendwelche Parlamentsgebäude mit Jauche getränkt. Ja, man sieht, wie spanische Bauern Polizeisperren durchbrechen. Mhm. Man sieht auf der anderen Seite Polizisten, die mit Schlagstöcken auf die Bauern einprügeln. Also es ist hier ja wirklich was. Es ist was los. Also es sind wirklich europaweite Proteste und es ist auch wieder hochinteressant. Ich sag's mal so, die werden im Mainstream nicht vollständig ausgeblendet. Also man erfährt hier und da, okay, dort und da war ein Protest, dort wurde eine Autobahn blockiert.
Aber wird das eingeordnet? Wird gesagt, warum die protestieren? Weil hier in Deutschland, ja, das sind ja alles AfDler und Rechte.
Ja.
Aber du kannst ja nicht sagen, die Franzosen, die Polen und so weiter, das sind alles AfDler.
Ja, das kann man schon.
Kann man schon.
Ja, doch. Okay. Es ist so, wie ich das mitgekriegt habe. Also wenn es denn mal eingeordnet wird, es geht ja hauptsächlich um die Getreideimporte aus der Ukraine und diese Getreideimporte aus der Ukraine, die, wie es so schön heißt, die vernichten den Markt. Ja, so, und um das mal einzuordnen, das ist einfach spottbillig, was hier reinkommt, und das bringt natürlich die heimischen Bauern komplett in Bedrängnis. Und
dazu kommt, dass die Ukraine sogar noch, ich weiß jetzt nicht, ob es Fungizide oder Pestizide waren, einsetzt, die in der EU schon
längst seit Jahrzehnten
verboten sind.
Ja, das ist ja eben auch
können der, dadurch, das ist auch ja, günstiger produzieren dadurch.
Natürlich. Es ist genau das, was die Bauern eben auch auf die Straße bringt. Ich meine, so deutlich wird das nicht gesagt. Es wird eben hauptsächlich darauf hingewiesen, dass die ukrainischen Getreideimporte eben billiger sind und dadurch die heimische Produktion in Bedrängnis bringen, die heimischen Bauern in Bedrängnis bringen. Und ja, natürlich haben die Bauern auf der einen Seite recht. Ja, es ist ja so, dass das günstiges Getreide für den Verbraucher natürlich erstmal positiv wäre. So, jetzt muss man aber sagen, okay, wenn du den heimischen Bauern, ich sag mal, entsprechende Verordnungen aufdonnerst, so wie das hier in der Europäischen Union der Fall ist, wenn du die mit Regularien, mit Bürokratie zudonnerst, ja, dass eben entsprechend Kosten entstehen, dass hier gar nicht kostengünstig produziert werden kann, dann ist es natürlich auch, ich sag mal, folgerichtig, dass die Landwirte hierzulande dann auch sagen, ja, Moment, ihr könnt uns nicht hier, ich sag mal, unsere Produktionskosten in die Höhe treiben und dann erwarten, dass wir dann kopfnickend daneben stehen, während billiges Getreide aus dem Ausland hier uns vom Markt verdrängt. Also hier ist dann eigentlich auch wieder nur die Europäische Union schuld, ja, durch eben, wie gesagt, Regularien, durch die Besteuerung von Diesel und so weiter und so fort, dass heimische Bauern eben schlicht und ergreifend nicht wettbewerbsfähig produzieren können. Ja, und da muss man einfach mal sagen, dass man kann es nur hoffen. Man kann wirklich nur hoffen, dass sich diese Erkenntnis jetzt eben auch bei den Landwirten durchsetzt, dass eben diese Gesamtkonstruktion Europäische Union, dass die nicht zu unser aller Vorteil agiert und handelt, ja. So, und ich sag mal, auch wenn jetzt die Europäische Union günstigeres Getreide hier importieren lässt, ne, dann, wie gesagt, da gibt's ja diverse Landwirte, die da auch sagen, okay, das, was hier reinkommt, das ist der letzte Schrott. Also das ist zum Teil verschimmelt, wird aber trotzdem mit verbacken, mitverarbeitet und so weiter. Ja, das zählt halt nicht, ne?
Ja, was halt auch wieder, ich sag ja immer, was in die Köpfe rein muss, was ja auch wieder in die Köpfe rein muss, ist, es braucht halt nicht die EU, um diesen freien Handel innerhalb der Europäischen Union oder innerhalb Europas zu haben. Hm. Ja, das hatten wir vorher. Hm. Freihandel ist nichts anderes als, man unterschreibt sich gegenseitig ein Blatt Papier, schreibt drauf, du darfst alles einführen, was du willst, ich darf alles einführen, was ich will und oder ausführen, was ich will und ist gut. So, ja. Das ist Freihandel. Und dafür braucht es halt keine EU.
Ja.
Ja, die EU ist nicht der Garant oder die es gewährleistet, dass dieser Handel überhaupt stattfindet. Es braucht sie dazu. Es braucht kein Parlament, es braucht kein Machtinstrument, keine Regierung für die Regierung, um freien Handel zu haben. Ja, das ist der Naturzustand, freier Handel. Mhm. Ja, das ist Default.
Ja.
So, und alles, was den freien Handel immer behindert hat, das kam ja durch den Staat obendrauf. So, man bräuchte das ja nur zurückbauen. Stattdessen, da wird es wahrscheinlich auch Bauern geben, die fordern, ja, okay, gib mir mehr Subventionen oder erheb Einfuhrzölle auf den Kram oder so. Also wieder antifreiheitliche, antimarktwirtschaftliche Methoden, zu denen sie gezwungen sind, die zu fordern, weil sie es nicht hinbekommen oder selbst gar nicht erst fordern, dass diese Bürokratie und der ganze Mist zurückgebaut wird. Mhm. Ja. Also das finde ich immer schwierig.
Das aber nicht. Das muss in die Köpfe.
Ja, das muss in die Köpfe.
Ja, diesen neuen Lösungsansatz. Mhm. Ja, wo wir schon mal beim Thema sind. Dinge, die niemand braucht.
Dinge, die niemand braucht. Oder Dinge, die sich selbst zerlegen, oder wo sind wir jetzt gerade?
Ja, ich glaube, wir können zum Hauptthema kommen.
Markus Krall hat den gemacht. Aber nicht mit dem Staat, sondern...
Nee. Ja, ich sag's mal so, ich möchte an dieser Stelle mal die aktuelle Ausgabe unseres Partnermagazins Eigentümlich frei in die Kamera halten. Du wirst das sicherlich gleich nochmal groß einblenden. Ja,
selbstverständlich.
Das ist eine Zeitschrift, die ist, man muss es ganz selbstkritisch zugeben, recht schnell gealtert. nichtsdestotrotz sehr, sehr lesenswert. Bestellen Sie heute noch ein Exemplar. Es wird nicht jünger. Ja, die
Werte. Das Schöne ist ja, die Zuschauer bekommen ja jetzt unser beider Meinung zur Werteunion.
Ja.
In dem Heft gibt es die von André Lichtschlag.
Genau. Aber auch André Lichtschlag hätte natürlich seine Meinung heute hier kundgetan.
Natürlich.
Und auch die von einigen anderen Autoren. Ich wollte
nur einen Kaufanreiz setzen.
Ach so, ja, richtig. Ja. Wie dem auch sei, die Werteunion, ja, man muss einfach mal sagen, die Überschrift lautet Werteunion als Gamechanger. Und ja, hier wurde einiges gechanged. Das muss man einfach mal so deutlich festhalten. Eine völlig neue Welt, eine völlig neue Situation. Und die Werteunion hat sich ja
am 17. gegründet.
Am 17.01. gegründet und, nee, 2.
Zweiten.
Am 17.02. gegründet. Und ja, es gibt nicht wenige Leute, die jetzt hier schon von einer quasi Totgeburt sprechen. Da hat sich ja eine Menge getan. Wir alle wissen Bescheid. Markus Krall ist aus der Werteunion, also nicht aus der Partei, sondern eben aus dem Verein ausgetreten. Ja. Max Otte ist aus dem Verein ausgetreten. Und auch wenn Hans-Georg Maaßen, der mich übrigens bei X geblockt hat, es nicht so ganz wahrhaben will, wenn man nach seinem letzten Interview geht, dass da wohl nach diesem Parteitag ein gigantischer, wie man so schön sagt, Shitstorm gefolgt ist.
Und den hat er aber nicht gesehen.
Den hat er nicht gesehen. Also er sieht das alles noch nicht. Er hält das alles für normal.
Na, ob er es für normal hält, weiß ich nicht. Also die beiden, die ja ausgetreten sind, das war ja einmal praktisch der libertäre Teil,
ja.
Also praktisch der für die Marktwirtschaft zuständig war,
ja, genau.
und der auch die libertäre Szene so in Teilen hinter sich hatte.
Ja.
Also viele halten ja nichts von Politik und so weiter, aber supporten es trotzdem, wenn Libertärer dabei ist. So. Und du hattest Max Otte, der ja schon so bei den CDU-Boomern schon sehr beliebt war. Ja, also Er macht den Leuten halt ein Angebot, ja. Und es gibt sehr viele, die dieses Angebot annehmen wollen. Und er ist ja auch relativ offen gegenüber der AfD und hat ja auch kommuniziert, dass er eigentlich nur sieht, dass eine Koalition zwischen Werteunion und AfD überhaupt einen politischen Wandel bringt. Mhm. Und diese Unterstützer hat Maaßen jetzt praktisch komplett verloren. Mhm. Also sowohl die sagen, ja, okay, ich wähle die Werteunion statt der AfD, weil mir passt das ein bisschen besser, die wählen jetzt wieder die AfD. Mhm. Und ja, die Libertären, ja gut, die also ich kenne schon einen, der ist wieder zum Nichtwähler geworden. Mhm. Also die wählen dann entweder gar nicht oder AfD. Ja. Also ihm müsste schon bewusst sein, dass er eigentlich gerade eine riesen Gefolgschaft, eine riesen Unterstützung verloren hat. Mhm. Und wenn er sagt, er hat diesen Shitstorm so nicht wahrgenommen, weiß ich nicht. Lässt er seinen Twitter-Account rein moderieren? Oder,
ich glaube ja.
Also
ich glaube ja, also muss man einfach mal so sagen, also die meisten, ich habe mich da ja die letzten Tage ein bisschen rumgetrieben und meine Meinung kundgetan, weswegen ich da jetzt nun geblockt bin.
Finde ich ja auch heftig dafür, ja, für so einen kleinen Seitenhieb.
Ja, ich glaube, das kann er jetzt nicht vertragen, beziehungsweise was ich sagen wollte ist, viele der Beiträge, die da jetzt erscheinen, werden mit TM, also Team Maaßen, signiert. Also tatsächlich scheint Hans-Georg Maaßen dort eher sporadisch aufzutreten. Ich glaube, das haben seine redaktionellen Mitarbeiter dann übernommen und die sind auch viel beschäftigt, muss man dazu sagen. Also wie gesagt, ich war da gestern mal unterwegs und also die Meinung, die ist, ich würde jetzt mal grob schätzen, so 80-90% der Leute sind entsetzt. 80-90% der Leute geben eben deutlich zu verstehen, dass sie mit der Entwicklung, die dort stattfindet, also ganz und gar nicht zufrieden sind. Gibt zwar noch so ein paar Leute, also die gibt's auch, muss man einfach auch mal zur Kenntnis nehmen. Es gibt auch Leute, die hier auch davon sprechen, ja, das war wohl ein reinigendes Gewitter, das war auch nötig und gut, dass es jetzt zu Beginn passiert ist. Also während jetzt, ich glaube, so der Großteil darin eher so einen alles vernichtenden Tornado gesehen hat, der da jetzt stattgefunden hat. Ich meine, Hans-Georg Maaßen hat ja jetzt bei der Pressekonferenz nach der Gründung der Werteunion als Partei von sich gegeben, beziehungsweise die Leute wissen lassen, dass es bis zu 10.000, dass die Werteunion bis zu 10.000 Mitglieder haben könnte, wenn alle Mitgliedsanträge denn jetzt bearbeitet worden wären. Und die große Frage ist eben die, ja, was bleibt davon noch übrig? Ja. Wir erinnern uns, das war im Januar.
Im Januar war ja diese Abstimmung bei der Werteunion.
Wann war das? Das war ja relativ am Anfang, relativ zu Beginn, ich glaube in der ersten oder zweiten Woche. Da hat ja Markus Krall, wie gesagt, dazu aufgerufen, der Werteunion beizutreten. Und ich glaube, infolgedessen, also nach dem Aufruf von Markus Krall, jetzt der Werteunion beizutreten, sind wohl die Mitgliederzahlen der Werteunion, ich glaube, von 2.000 auf 4.000 gestiegen. Mhm. So, und dann wissen wir ja alle, es hat ja diesen kommunikativen Ausrutscher gegeben von Maaßen gegenüber Krall, wo alle schon, ich sag mal so zum, ja, wirklich doch ein Stück weit geschockt waren. Wir waren es ja auch. Wir haben ja auch geschaut, was war das denn jetzt für eine Aktion, wo Maaßen dann eben zu verstehen gegeben hat, ja, Markus Krall schießt hier an der einen oder anderen Stelle übers Ziel hinaus und so weiter. Und wo dann schon, wo wir alle eigentlich gewartet haben, ja, was sagt jetzt Markus Krall dazu? Und wo dann eben nach diesem Treffen mit den Werteunionisten, wo dann eben beschlossen worden ist, dass man diese Partei gründen will, da haben sich ja Markus Krall und Hans-Georg Maaßen zusammengestellt, haben gesagt, ja, das war halt hier in Anführungsstrichen ein kommunikativer Ausrutscher seitens Hans-Georg Maaßens, der sich da so ein klein wenig ungeschickt ausgedrückt haben soll. Und ich möchte mal genau daran anknüpfen. Also was er jetzt hier gestern, beziehungsweise sein Team gestern hier nochmal in einem Gesprächsverlauf von sich gegeben hat. Also da geht es dann halt um den Austritt von Krall und Otte. Und das hören Sie genau zu. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen oder im Ohr zergehen lassen. Weder Herr Krall noch Herr Otte waren bisher Mitglieder der Partei. Beide sind jetzt entsprechend nur aus dem Verein ausgetreten. Im Falle von Herrn Otte war das etwas, das sich schon lange abzeichnete. Wissen wir ja, also er war da ja eher unglücklich mit der Entwicklung, die da stattgefunden hat. So, und jetzt kommt's. Medial wird es allerdings so gelesen, als wären beide aus der Partei ausgetreten. Dem ist nicht so. Herr Krall trauern wir menschlich sehr nach. Programmatisch wäre dort jedoch wohl zu wenig Passung gewesen.
Ah.
Ah. Ah.
Ja, viel mehr braucht man dazu nicht sagen.
Nee, dazu muss man eigentlich gar nichts sagen. Also, es scheint dann ja wohl so zu sein, dass man Markus Krall vor ein paar Wochen noch offenkundig dazu gebracht hat, hier doch die Füße stillzuhalten und weiterzumachen, hier bei der Stange zu bleiben. Und war alles nur ein Missverständnis, alles wird gut. Es hat wohl auch, ich meine, Markus Krall hat da ja auch eine entsprechende Erklärung abgegeben. Kann man überall lesen, bei Twitter, bei Facebook. Und so weiter. Sollten wir vielleicht auch mal verlinken.
Wird verlinkt.
Verlinken wir. Verlinken wir bei Twitter und verlinken wir bei Facebook und ja, bei Twitter und bei Telegram. Müssen wir, ja, können wir vielleicht.
Hat er das auf Telegram gepostet?
Ist der überhaupt bei Telegram? Also bei Twitter verlinken wir es und ich glaube, da kann man auch als Nichtnutzer draufschauen. Wir verlinken das. Minute 41.
Einblendung jetzt.
Einblendung jetzt. Nee, wie gesagt, also Herr Krall hat da ja deutlich zu verstehen gegeben, dass gewisse Zusagen nicht eingehalten worden sind. Und Herr Krall hat ja auch während, also beziehungsweise nach dieser Ankündigung der Parteigründung vor ein paar Wochen und nach diesem gemeinsamen Interview, nach diesem gemeinsamen Auftritt vor der Kamera, da hat Herr Krall ja auch noch mal bekräftigt, ja, ich hatte überhaupt gar nicht vor, hier eine Position einzunehmen, einen Posten einzunehmen, ist auch verständlich. Ich meine, der Mann, der hat wahrscheinlich echt genug zu tun, hat aber doch deutlich zu verstehen gegeben, dass er da bei diesem wirtschaftspolitischen Teil maßgeblich mitgestalten möchte. So, und offenbar wird man ihm ja vor ein paar Wochen diese Zusage gemacht haben, dass dem so ist. Sonst hätte sich Herr Krall ja kaum hingestellt und hätte, ich sag mal, dieses kommunikative Missgeschick des Herrn Maaßens auch noch mal wohlwollend gerade gerückt.
Ja, ja.
So, und da muss man jetzt einfach mal sagen, da hat Herr Maaßen beziehungsweise die Leute um ihn herum, ne, also wir haben die Gestalten gesehen, bei der Pressekonferenz, da haben die wohl, ja, ganz einfach falsches Spiel gespielt. Ja, und da sieht man einfach mal, also,
Es ist Parteipolitik.
Es ist einfach Parteipolitik. Ja. Und du hast jetzt wirklich, das kann man einfach mal so interpretieren, das hat Herr Krall auch ganz, ganz toll formuliert. Also er hat gesagt, also dieses ganze Parteiengedöns, diese ganze Seilschaften, alles, diese ganzen völlig verkorksten Strukturen, die wurden aus der CDU und aus Teilen auch aus der FDP einfach übertragen auf die Werteunion. Also, dass die Werteunion jetzt hier den großen Wandel herbeiführen wird, davon ist eben, wie gesagt, nicht auszugehen. Und daraus speist sich jetzt ja eben auch die Enttäuschung. Ich meine, ich habe mir das Grundsatzprogramm einmal durchgelesen. Da sind nette Passagen drin.
Und die letzten zwei Sätze machen die Partei unwählbar.
Ja, nämlich?
Wehrpflicht.
Ja,
wundervoll. Und ersatzweise ein Sozialdienst.
Ja.
Das ist praktisch das SPD-Programm.
Ja.
In der Werteunion, in der freiheitlichsten Partei Deutschlands, in Anführungszeichen.
Ja.
Großartig.
Ja, großartig. Ja,
aber man muss eigentlich auch nochmal mit aller Härte sagen, was ist diese Werteunion eigentlich? Jetzt mal abgesehen von diesen drei Galionsfiguren, die sie hat. Das sind Totalversager. Mhm. Alle, die jetzt irgendwie aus der CDU in die Werteunion gehen, in die Partei, die aus der FDP gehen, das sind Totalversager. Mhm. Die haben 16 Jahre lang Merkel mitgetragen. Mhm. Die haben einen Merz unterstützt. Ja, also mehr als das, mehr kann man nicht versagen. Das sind völlige Totalversager in ihrer Partei. Die haben selber ja nichts mehr zu melden gehabt, gar nichts. Mhm. Wurden nur noch zur Seite gedrückt, am besten gar nicht beachten und so weiter. Das, die haben nichts zu sagen gehabt und jetzt dachten die sich, ach ja, neue Partei, let's go, jetzt holen wir uns unsere Posten, dies, das. Obwohl sie bereits bewiesen haben in der CDU, dass mit ihnen kein Wandel machbar ist. Sie haben es bewiesen. Sie sind Versager.
Ja, kann man so sehen. Wobei ich würde da, auch wenn ich es ungern tue, da eine Lanze über diesen Leuten brechen. Ich glaube, nach 16 Jahren Merkel und den Strukturen, die sie da aufgebaut hat, die sie da wirklich, das hat sie wirklich grandios hingekriegt. Also die Partei wirklich.
Auf das hätte man ja schon vereinen. Im Keim ersticken müssen. Das hätte ist ja man so eine Sache, müssen. Die hätte man, guck dir die Leute bei der Werteunion an, die sind alle schon seit 45 Jahren in der CDU, mindestens. Ja, manche haben ihren Großvater überlebt. Ja. Und die hätten schon damals einschreiten müssen. Ich meine, da werden jetzt vielleicht ein paar Stimmen kommen, ja, der und der hat sich damals gegen Merkel ausgesprochen. Aber sie waren nicht in der Lage, in der CDU eine Mehrheit zu finden für diese Position. Und da muss man sich fragen, warum?
Ja, und warum hat man das so lange mitgemacht?
Ja.
Warum hat man das so lange auch?
Warum hat man jetzt ein Jahr lang oder anderthalb Jahre, wie lange ist die aktuelle Regierung? Da wurde ja Merz dann irgendwann, sogar noch vor der Wahl, ne? Merz ist ja als Kanzlerkandidat angetreten, oder? Wie war das?
Ja, soweit ich weiß.
Also man unterstützt diesen Typen jetzt schon seit 3 Jahren. Man hätte irgendwann schon mal einen Schlussstrich ziehen können.
Ja, und das jetzt? Ja, jetzt wo das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist, also dazu muss man auch sagen, also gerade so aus diesem konservativen Bereich, ja, also ich glaube, wir haben gestern kurz darüber gesprochen, du erinnerst dich, es geht ja noch viel, viel, viel weiter. Also die Leute, die jetzt gewissermaßen die 80er Jahre CDU sich zurückwünschen, ja, die haben ja nicht nur parteiintern versagt, ja, das ist ja... Das ist ja noch viel schlimmer. Also man hat in den 80er Jahren mitbekommen, oh, da gibt's eine ökokommunistische Sekte, die sich anschickt, hier das Land zu übernehmen. Es hat Leute gegeben, die sich dagegen gewehrt haben, auch in der CDU, vor allen Dingen in der CSU. Und nichtsdestotrotz, die Konservativen, also sprich die CDU, denen ist ja eigentlich tatsächlich zu verdanken, dass sich das so hat breit machen können. Also, dass sich hier der Sozialismus, diese sozialistischen Denkmuster, diese Denkstrukturen sich hier, wie gesagt, schon vor viel, viel längerer Zeit als in den letzten 16 Jahren, hat breit machen können. Mhm. Also es fing in den 80er Jahren an. Da hat es die CDU, da haben es die Konservativen, da hat es die FDP, da haben diese ganzen, ja, Parteien ist schlicht und ergreifend verpasst, gegen diese Leute, ich sag mal, zu mobilisieren. Ja, also man hat alles geschehen lassen. Man hat den Marsch durch die Institutionen geschehen lassen. Ja, man hat, also wie gesagt, also es geht ja noch, fängt ja schon in den 60er Jahren an. Also es ist eine ewig lange Kette an Vollversagen. Ja, und diejenigen, die sogar innerhalb dieser Vollversagerstrukturen vollversagt haben, gründen jetzt eine neue Partei und haben sich, und das muss man an dieser Stelle einfach mal sagen, direkt zu Beginn, im Prinzip selbst demontiert, indem sie sich die mächtigste Waffe, haben nehmen lassen, beziehungsweise die mächtigste Waffe, die sie hatten, von sich gestoßen haben. Ich bin nämlich tatsächlich der Meinung, es heißt ja immer so, Milei, ne, was der da jetzt alles reißt und so weiter, es heißt ja immer so, und das habe ich auch in den Kommentaren immer mal wieder gelesen, ja, der Libertarismus ist ja nicht mehrheitsfähig. Ja, scheinbar schon. Das ist, ja, das ist deren Argument. Und es gibt immer wieder diese, das ist das tragende Argument derjenigen, die jetzt, ich sag mal, der Werteunion noch die Stange halten. Die sagen halt, ja, man muss hier vernünftig vorgehen und man muss auch seriös auftreten. Ich glaube auch dieser Mitch, also dieser Alexander Mitch, der ja vormals Werteunionsvorsitzender war und die Werteunion dann verlassen hat, jetzt aber wieder bei der Partei dabei ist, ne, genau. Ja. So, und der hat ja gesagt, ja, man möchte nicht provozieren, man möchte seriös auftreten.
Das ist vollkommener Bullshit.
Ja, natürlich ist er das.
Weil, so, und selbst mit dem seriösen Auftreten hast du die Presse gegen dich. Das natürlich. Heißt, du kannst raushauen. Ja, du kannst komplett raushauen. Du hast eh die Presse gegen dich.
Natürlich.
So, dann versuch doch mal endlich den Populismus auszupacken und die Leute einfach mal da abzuholen, wo sie stehen.
Ja.
Weißt du, die Leute, die da draußen rumrennen, die in der Pommesbude stehen und sich da, ne, das Gespräch gab es ja hier mit André Lichtschlag. Die Leute, die da in der Pommesbude stehen, so, die interessiert nicht, ob da irgendwer seriös auftritt. Die wollen ihn haben. Ja, oder ein Markus Krall, jemand mit einer Kettensäge, der sagt, hier komm, jetzt ist mal hier Schluss langsam. Also mit eurem sozialistischen, kollektivistischen Scheißdreck. Ja,
ja.
Das wollen die Leute.
Ja, wobei ich mir noch nicht sicher bin, ob sie das schon wollen, aber man kann sie dazu bringen, es zu wollen.
Ja.
Und das ist der Punkt. Also diese Floskel, Libertarismus sei nicht mehrheitsfähig, ist tatsächlich kompletter Unsinn. So, also Milei hat es erstmal bewiesen, dass es so ist. In einem Land, gut, da könnte man jetzt dafür halten, dass dieses Land schon seit vielen, vielen Jahrzehnten unter dem Sozialismus gelitten hat und jetzt die Leute, ich sag mal, die Leidensgrenze, die Schmerzgrenze doch so hoch gestiegen ist, dass man sich gesagt hat, okay, wir brauchen jetzt hier so einen radikalen Schnitt, wir brauchen hier einen Wandel und wir können uns nicht an dem Althergebrachten festhalten und dass die Leute dann auch sagen, okay, jetzt riskiere ich mal was und so weiter. So, das ist das eine und hier sind wir halt noch nicht so weit, weil es uns hier ja noch zu gut geht. So, aber das ist einfach, es stimmt einfach nicht. Also wer sich diese, da gibt es ja diese beiden, ich sag mal Standardwerke, Edward Bernays und Le Bon, also Psychologie der Massen und Propaganda, das sind Standardwerke. Und diesen Standardwerken kann man auch entnehmen, dass im Prinzip alles immer mehrheitsfähig ist. Alles. Ja. Es ist auch mehrheitsfähig, sich eine Windel ins Gesicht zu drücken, wenn es denn entsprechend kommuniziert wird. Es spielt überhaupt gar keine Rolle. So, und man hätte, und das war ja, ich sag mal, auch so hier bei uns zuweilen, die Hoffnung, man hätte hier die Möglichkeit gehabt, mit einem Markus Krall entsprechende Ideen zu transportieren. Und das ist ja hier das große Problem der Libertären. Die werden ja von vielen, vielen Menschen, also ich sag mal von den nicht-libertären Menschen, sag ich mal, also von vielen, vielen anderen Leuten werden Libertäre ja hauptsächlich als verkopft, ja, um nicht zu sagen autistisch wahrgenommen. Alles irgendwelche Theoretiker, Wissenschaftsfuzis, die viele Bücher lesen.
Die Leute wollen Antworten haben. So, und ich sag denen, pass mal auf, freier Markt regelt.
Ja.
Aber du willst Antworten haben und jetzt muss ich mir irgendwas ausdenken, wie das funktionieren könnte.
Ja, ja, ja. Es geht nur darum, dass diese Wahrnehmung, dass doch Libertäre jetzt halt hauptsächlich, keine Ahnung, irgendwie von der reellen Welt komplett abgekoppelt sind und eigentlich nur in ihren Büchern stecken mit der Nase und eigentlich keinen Sexappeal haben. Und Mises hat es ja auch gesagt, Libertäre haben die Antworten, Libertäre haben die Ideen, die Erklärungen, wir brauchen keine Fahnen, wir brauchen keine Gesänge. Das ist ein Riesenirrtum gewesen. So, und mit Markus Krall, der ja nun mal, wie man so schön sagt, eine Rampensau ist, ja, der hat ja das Zeug dazu aufzutreten und er wirkt dabei ja auch noch seriös. Er wirkt nicht überdreht, er wirkt seriös, aber das, was er denn dann raushaut, ja, das kommt ja immer so, ne?
Ja,
ja, also absolut. Egal, was er sagt, ne? Die Kettensäge klingt irgendwie immer mit. So, und
schöner Sendungstitel eigentlich. Die Kettensäge klingt immer mit.
So werden Titel geboren in dieser Sendung. Ja, so, und wie gesagt, man hätte die Möglichkeit gehabt, gewisse Ideen, gerade wirtschaftspolitischer Natur, entsprechend zu transportieren. Da gibt es kein übers Ziel hinausschießen. So, man hätte es logisch transportieren können und man hätte es entsprechend feurig transportieren können. Hätte Fahrradkette, kann man jetzt nicht. Was hat man jetzt? Jetzt hat man einen komplett beschädigten Hans-Georg Maaßen, der, ich sag mal, wie soll man sagen, also ich glaube, es gibt, also wofür steht der Mann? Der steht einfach für grottenschlechte Kommunikation. Also die Begrifflichkeiten, die er da von sich gibt. Ja, ich sag's mal so, Premium-Partnerschaft, das sollten wir unbedingt aufnehmen in das Unwort des Jahres, in die Auswahl. Premium-Partnerschaft, das ist kommunikativ so dermaßen dumm und schlecht. Da frage ich mich, ganz ehrlich, ich frage mich, ob da nicht Absicht dahinter steckt, dass jemand so schlecht kommuniziert. Ja?
Absolute also, Verschwörungstheorie. Er arbeitet immer noch für den Verfassungsschutz und möchte jetzt die Opposition ausbooten.
Zu meiner Verschwörungstheorie komme ich gleich, denn ich habe tatsächlich auch noch eine. Ja, ja, klar. Es ist jetzt, es geht ja jetzt hier um unsere Wahrnehmung, um das, was hier gerade so passiert. Und wie gesagt, diese Kommunikationspatzer, die ihm da passieren, ja, von denen er dann auch immer wieder zurückrudern muss. Ja, das ist schlimmer als bei der FDP. Ne? Also das ist furchtbar. Ne? Das ist
und dabei hatte ich bisher eigentlich immer den Eindruck, dass er sich sehr gewählt ausdrückt.
Das hatte ich nämlich auch. Ne? Hans-Georg Maaßen ist jemand, der wirklich sehr nüchtern, überlegt und sachlich rüberkommt. Und der, ich glaube, der nicht dazu neigt, Dinge von sich zu geben, die er nicht meint.
Ja, genau.
So, und das ist ihm in den letzten paar Wochen ja nun doch öfter passiert. Oder, ich weiß nicht, es ist ihm öfter passiert. Also, wie gesagt, diese Premium-Partnerschaft als Begriff, ja, damit hebst du ja den eigentlichen, den Hauptgegner, den hebst du dann ja auf eine viel, viel höhere Stufe. Ja. So, und dann heißt es hinterher, wenn die CDU denn wieder, ich sag mal, die Werte vertritt, die auch wir vertreten. Das ist, das ist komplett hohl. Also, dann kann man auch der CDU wieder beitreten. Ja. Wenn du verstehst, was ich meine. Wozu dann eine Premium-Partnerschaft? Wenn die CDU sich denn doch dann gewandelt hat, ja, dann gehe ich doch wieder da rein.
Ne? Ja, eben. Ja. So, wenn sie sich nicht wandelt und dann zum Partner wird, zum Koalitionspartner, ja, dann kommen halt wieder die schlechten Kompromisse.
Genau. So, ja? Und ich sag mal so, Kommunikation funktioniert ja direkt und schnell und sofort und umgehend. So, und wenn du solche, du zeichnest mit deinen Begriffen, die du in den Raum wirfst, zeichnest du immer Bilder. So, und wenn ich, wie gesagt, dieser Merkel-Merz-Partei, ja, wenn ich denen eben dieses Etikett anhafte, dann widerspreche ich mich komplett. Und Widersprüche, das fällt jedem auf. Und Widersprüche sind also kommunikatives Gift. Ja, und die zersäbeln alles. Und da kannst du dich danach auch noch rechtfertigen. Da kannst du sagen, ja, so war das nicht gemeint. Ich meinte ja eigentlich, wenn sich die CDU entsprechend verändern haben wird, dann ist der Drops schon gelutscht, dann hat dich jeder falsch verstanden. Und dann wirkt deine Entschuldigung auch noch mal so, als ob du ein Idiot wärst, weil du dich nicht gewählt ausdrücken kannst. So.
So wie ich gerade eben gesagt, jemand hat seinen Opa überlebt. Tun die meisten.
Ja.
Nee, aber, ist ein kommunikatives Desaster
eigentlich. Ja, kommunikatives Desaster. Und ich sag es mal so, wie es sich jetzt gerade abzeichnet, wird das jetzt nur noch ein Sterben auf Raten, noch bevor das Ding überhaupt richtig geboren ist. Ja, also das ist ja, also ich meine, möglich ist alles, aber wie gesagt, der jetzige Stand der Dinge ist, diese Werteunion hat weite Teile der Unterstützer verloren und nicht nur das, sie hat ja vor allen Dingen neue Gegner gewonnen. So, das ist ja erstmal der Punkt. Ich glaube, jetzt gerade aus der libertären Ecke, ja, wird jetzt hier.
Ich kenne keinen mehr, der die noch hat. Das
nee.
Also jetzt persönlich.
Ne? Nee, also ja, ich habe es ja mitgekriegt. Also auch in meiner Timeline, also die Meinung ist da mehr oder weniger einhellig. Wenn dann hier der ein oder andere vielleicht noch irgendwelche, ich sag mal, erklärenden Worte findet.
kommt da jetzt vielleicht noch irgendwie was Vernünftiges rum? Irgendwie mal wirklich, wo er so ein bisschen wirtschaftlich ausholt, mal konkret sagt, okay, das und das, so haben wir uns das vorgestellt. Hört sich das wieder gut an? Okay, da kann ich meine Kritik ein bisschen zurücknehmen. Aber ich glaube nicht dran. Weil wer soll das machen? Ich meine, es sind halt alles alte CDUler und FDPler. Mhm. So.
Es fehlt das Zugpferd. Ja. Und Hans-Georg Maaßen wird es nicht sein können. Und auch die anderen Figuren, die man dort hat bestaunen dürfen, die wirken jetzt nicht so, als seien das jetzt die großen Publikumsmagneten. Allerdings, man kann natürlich auch sagen, das Ereignis ist ja noch relativ frisch.
Ja.
Ja? Und es ist ja natürlich immer so, dass das gerade nach so einem Peng, nach so einem Knall, ja, dass dann erstmal Staub durch die Gegend wirbelt und dass man tatsächlich noch keine klare Sicht hat auf die Dinge. So, und jetzt könnte man natürlich überlegen, weil ich ja gerade gesagt habe, diese fast schon absichtsvoll wirkenden kommunikativen Volldesaster, ob die nicht tatsächlich irgendwo einen Sinn hatten. Weil wenn man jetzt drüber nachdenkt, was ist eigentlich passiert? Was wurde erreicht? Also es wurde jedenfalls echt ein Fokus auf diese Partei gelenkt. Sogar die Tagesschau hat eben über dieses Ereignis gesprochen.
Ja.
Und als ich mir den Artikel so durchgelesen habe, da kam die Werteunion tatsächlich fast schon gut weg. Ja, also nach dem Motto,
man sich ja von dem braunen Dreck
Die Bad Guys sind weg, hat. Hier dieser böse Krall, der ist jetzt weg und ja auch dieser Otte, der ist ja auch nicht ganz, ne, der kann auch weg, ne, also ist ja, ne, da hat sich dann was, ne, getan und dann wurden eben auch hier die Werteunionisten, die wurden dann entsprechend zitiert und, ne, ich habe ja gerade gesagt, der Alexander Mitsch, der wurde zitiert mit dem, ja, wir wollen seriös auftreten und nicht provozieren, ne, und so alles in allem wirkte der, Artikel bei der Tagesschau neutral. Ja, also nicht wohlwollend, aber doch neutral. Also ich glaube, das Etikett rechtsextrem wurde da nicht verwendet. Es wurde auch nicht wiederholt, dass Hans-Georg Maaßen ja selbst vom Verfassungsschutz
beobachtet wird. Wobei, er wird ja nicht beobachtet. Er wird abgespeichert unter rechtsextrem.
Er hat da so irgendwo seine 20 Seiten liegen, ja. Seine Akte ist schon mal angelegt, ne?
Und ist nur noch nicht in einen Ordner reingepackt, also noch nicht offiziell.
Noch nicht offiziell. Und dann gibt es ja hier diesen wundervollen Spruch: einmal Dienst, immer Dienst.
Mhm.
Ne? Also ist der überhaupt jemals weg gewesen? Ne? Also offiziell ja, inoffiziell nein. Und jetzt könnte man natürlich sagen, möglicherweise entwickelt sich ja doch noch was daraus. Und möglicherweise soll, es wurden ja ein paar Spitzen gegen die AfD laut.
Mhm.
Bei der Pressekonferenz und kurz danach.
Ja, die aber danach auch wieder relativiert wurden.
Ja, aber die Spitzen, die sind ja schon mal raus.
Mhm.
Also was danach kommt, ist völlig, völlig egal. Aber wenn jetzt hier der Admiral zu verstehen gibt, ja, wir hätten uns darüber gefreut, wenn es der AfD geschadet hätte oder wenn diese Frau...
Ich meine, das ist eigentlich auch keine Aussage, die man irgendwie kritisch sehen kann. Weil ich meine, die Werteunion tritt ja an, um Stimmen zu bekommen.
Ja, ja.
Und natürlich freuen die sich, wenn die Stimmen von der AfD bekommen.
Ja, ja.
Aber man muss es ja nicht so offen ausdrücken. Es ist eine Wahrheit, die steht sowieso im Raum.
Ja. Ja?
Also...
Ja, es ist.
Das muss man das nochmal so betonen? Das ist halt die Frage.
Ja, so wie den weißen Schimmel, ne?
Weißen Schimmel?
Du weißt doch, was ein weißer Schimmel ist.
Nee, also ich weiß, was weißer Schimmel ist, aber was hat das jetzt damit auf sich?
Ein Schimmel ist weiß. Ihn weiß zu nennen, ist komplett überflüssig.
Ach so, ja.
Ja, es ist kein Oxymoron, es ist ein.
Wie nasses Wasser.
Wie nasses Wasser, genau. Wie heißt das nochmal? Da gibt es einen Begriff für, der mir jetzt gerade entfallen ist. Wie dem auch sei.
Schreiben Sie es in die Kommentare. Interaktion.
Call to action. Also man muss jetzt natürlich auch noch mal abwarten. Also vielleicht, ich sag mal, aus der libertären Ecke ist jetzt natürlich für diese Werteunion natürlich jetzt kein Support mehr zu erwarten. Aus der libertären Ecke, die zugegebenermaßen ist ja relativ klein. Ist einfach so. Wir sind jetzt kein Game Changer in dem Sinne. Wir sind niemand, der hier dessen Stimmen irgendwie wahlentscheidend sind, weil wir ja eh nicht wählen gehen.
Aber sich aufstellen lassen.
Wir machen ja gar nicht.
Wobei, da kann man ja mal die PDV nochmal erwähnen und die Libertären.
Ja, genau. Die PDV oder die Libertären, das sind immer noch kleine Parteien, die suchen Mitstreiter. Wenn sie Libertärer sind und sich politisch engagieren wollen, gehen sie in die Partei der Vernunft oder eben zu den Libertären. Wobei ich glaube, die Partei der Vernunft, die ist ja schon mal strukturell wenigstens aufgebaut. Ne? Also die ist schon strukturiert, die haben auch entsprechende, die sind organisatorisch aufgestellt. Ich glaube, die wollen auch noch teilnehmen. Die wollen
zur Europawahl antreten.
Genau, schauen Sie doch bitte mal auf der Seite der Partei der Vernunft nach. Da können Sie tatsächlich immer noch Unterstützungsunterschriften einreichen. Die Partei der Vernunft könnte das gebrauchen, könnte dann an der Europawahl teilnehmen und ich glaube sogar an den Landtagswahlen. Ich bin mir gar nicht so sicher. Wie dem auch sei, was wollte ich jetzt sagen? Habe ich jetzt den Faden verloren? Ja,
Entschuldigung, habe ich dich rausgerissen.
Nein, das ist manchmal so.
Dass die kam auf, wird von der libertären...
Genau, richtig, 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 jetzt weiß ich es wieder. Also mir klingt auch immer noch dieser eine Satz von Hans-Georg Maaßen im Ohr. Der hat nämlich mal von sich gegeben, es geht darum, und zwar war das vor ein paar Wochen, als er sich so von Krall distanziert hat, hat er ja gesagt, es geht darum, Wahlen zu gewinnen. Mehrheiten zu generieren. Und möglicherweise ist seine Strategie beziehungsweise die Strategie der Werteunion tatsächlich die, eben seriös aufzutreten, eben konservativ aufzutreten, eben sachlich aufzutreten. Und da hätte jetzt, ich sag mal so, ein Krawallbruder wie der Krall eher nicht gut reingepasst. Ne, der hätte dann ja vielleicht doch hier das ein oder andere die eine oder andere Position vielleicht zu radikal vertreten.
Was ja Base gewesen wäre.
Was ja Base gewesen wäre. Ja, aber vielleicht haben sich diese Leute auch Gedanken gemacht. Weißt du, von meiner Schwiegermutter der Mann, also beziehungsweise der Lebensgefährte, von meiner Schwiegermutter der Lebensgefährte, der ist Beton-CDU-Wähler. Mhm. Ja. Und warum der immer die CDU gewählt hat, weißt du, was die Begründung war? Nee. Damit alles so bleibt, wie es ist. Hm. Also der Konservative ist so mental komplett träge. Ja, also der, ne, ich meine, es hat sich in den letzten 20, 30 Jahren im Prinzip alles verändert. Ja, aber der Konservative, der hat es, dem hat man es so scheibchenweise, hat man es ihm so aufs Brot geschmiert, ne, so wie der Frosch in seinem Kochtopf. Und dieser Konservative, der muss wirklich regelrecht an die Hand genommen werden. Und da muss er mitgezogen werden. Und da muss der ganz behutsam, wirklich so mit Samthandschuhen an die Änderungen geführt werden, die dafür sorgen, dass alles so bleibt, wie es ist. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Also man möchte zwar
Dinge... Wie so ein scheues Reh.
Wie so ein scheues Reh, exakt. So, und dieser Konservative, ja, dem... Also was jetzt die Werteunion ja machen will, die will ja, also augenscheinlich, also das ist ja nach wie vor ihr Ziel, das kommunizieren die ja noch, die wollen ja tatsächlich irgendwie hier auch einen Wandel herbeiführen. Das ist zumindest deren Message. So, und jetzt gehen wir mal davon aus, dass die das ernst meinen. Jetzt gehen wir mal davon aus, die wollen hier wirklich so einen Politwechsel herbeiführen. Dann wissen die genau, und das ist das Paradoxe daran, das können die ihren Wählern eigentlich gar nicht sagen. Die können ihren Wählern eigentlich nicht vermitteln, dass wir jetzt hier so den großen Umbruch machen und dass jetzt hier bald demnächst alles anders wird. Die müssen den Leuten sagen, es bleibt alles so, wie es ist. Mhm. Und darum müssen sie sich vielleicht auch an dieser Kommunikation bedienen. Dass sie dann sagen, ja, wir werden hier und da muss mehr Wirtschaft und so weiter. Aber alles so ganz seicht und so ganz entspannt und relaxed und so, ne, bloß nicht die, ne, wie du sagst, bloß nicht die Rehe scheu machen, ja. So, und was sagte Merkel noch, ne, man muss sich ja an die Wahlversprechen, die man gegeben hat, hinterher nicht halten.
Ja, gut, ja.
Ja, und jetzt überlegen wir mal weiter.
Man könnte die Rehe abholen.
Man könnte die Rehe abholen und
danach
und dann
die Kettensäge anlassen.
Und danach die Kettensäge. Wobei, das ist jetzt wirklich eine komplette Verschwörungstheorie. Und da empfehle ich.
Boah, weiß ich nicht.
Ja, es ist eine Verschwörungstheorie.
Ja, aber ne? Ich überlege gerade, halt ob das irgendwie. Dann hätte man es, glaube ich, anders gelöst, oder? Dann hätte man vielleicht doch das Gespräch mit Krall im Privaten gesucht, gesagt, so pass mal auf, genau so und so haben wir das vor. Du kannst die Kettensäge ansetzen, wenn wir gewählt sind. Dann kannst du auf die Kacke hauen.
Na? Vielleicht hat man das ja getan. Wir wissen nur von nichts.
Kann natürlich sein, ja.
Nee, ich weiß es nicht. Also, aber wie gesagt, ich meine, was hat man? Man hat ja jetzt nach diesem ganzen Bohai, das alles, was da passiert ist, ja, damit hat man jetzt ja ein Bild erzeugt. Mhm. Ein wundervolles Bild. Also das Bild ist jetzt
eine gereinigte Werteunion.
Eine wirklich durch und durch gereinigte Werteunion. Und es wabert jetzt so ein bisschen im Raum mit. Und das ist übrigens wichtig, dass die Werteunion so ein bisschen Abstand zur AfD halten will. Keine Brandmauer, wichtig, keine Brandmauer. Aber man ist halt nicht so buddymäßig. Man ist halt nicht befreundet, aber keine Brandmauer. Ne? Keine Brandmauer ist wichtig. Das sagt man dann auch, ne, das hält man dann konsequent auch durch, auch in Zusammenhang mit den Grünen und so weiter. Und damit relativiert man das ja auch schon wieder. Mhm. Ja, also dass man sagt, ich habe keine Brandmauer, nicht mal zu den Grünen, ne, darum auch nicht zu der AfD. Das ist gar nicht mal so ungeschickt, sage ich mal. Aber es wurde trotzdem so ein bisschen das Bild erzeugt, dass man ja doch eigenständig dasteht und dass man, ich glaube, das wurde jetzt hier zigmal irgendwo gepostet und als Erklärmodell geliefert, ja, man möchte ja kein Mehrheitsbeschaffer für die AfD sein, man möchte auch kein Anhängsel der AfD sein oder der CDU, ja, man möchte hier seine Position vertreten. So.
Weil wenn man ehrlich ist, sie wird Mehrheitsbeschaffer werden.
Ja, selbstverständlich. Das ist absolut hundertprozentig sicher ist, dass diese Partei Mehrheitsbeschaffer werden wird. Wobei, Moment. Also nach jetzigem Stand der Dinge würde ich sagen, dass diese Partei vermutlich nicht über die 0,% hinauskommt.
Ja.
Das ist jetzt.
Ich habe aber eine weitere Theorie.
Ich höre.
Und zwar hast du ja auch von dieser Wahlgesetzänderung gehört.
Ja.
Wo dann auch irgendwie herauskam, es könnte sein, dass die CSU bald bundesweit auch über 5% kommen muss, dass diese Koalition mit der CDU, diese Union quasi nicht reicht.
Ja.
Und da wäre natürlich noch die Möglichkeit, dass die Werteunion sich jetzt die CSUler heranholt, sagt, pass auf, zusammen kommen wir über 5%. Und baut die CSU quasi ab, mehr oder weniger, und dann ist Werteunion. Das könnte man sich noch vorstellen und damit kämen die dann auch möglicherweise über die 5% wieder. Aber da müsste die CDU es sich halt mit den CSUlern vergrämen, weil es gäbe ja auch noch die Möglichkeit, die CDU auch quasi in Bayern einzuführen, dann wäre das Problem ja auch wiederum gelöst, quasi die CSU aufzulösen und oder in die CDU zu übernehmen oder so weiter. Mhm. Und wäre auch noch eine Strategie, die man da.
Ja, aber das wäre dann ja die naheliegende Strategie.
Das wäre die naheliegende, aber du weißt halt nicht, sind die CSUlern. Ist denen die CDU wiederum zu links, zu merkelig, zu merzig? Ne? Also die CSU sehe ich eher noch bei der Werteunion als, also jetzt vom Programm her oder vom Mindset her, sehe ich die eher bei der Werteunion als bei der Merz-CDU.
Aber wir reden von der Söder-CSU, ne? Und der ist ja immer,
Es wäre ein Werte aufgeben, Werte verkaufen, wenn man sich der CDU anschließen würde. Ich meine, klar, das sind alles Berufspolitiker, dies, das, wollen wir gar nicht drüber reden. Die wollen ihren Posten haben, dies, das. Ne? Ja. Also wird es wahrscheinlich eher die CDU werden. Ja. Es sei denn, Maaßen kriegt vielleicht dann doch die CSU überzeugt, so hey, spielt mal bei uns mit oder so.
Ja, und vor allen Dingen auch die FDPler. Das ist ja immer noch im Raum. wird jetzt vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht sogar möglicherweise der ein oder andere FDPler sich eingeladen fühlen in diese Partei, jetzt wo dieser eigentliche Libertäre nicht mehr dabei ist, der ihnen dann den Spiegel vorhält. Ich weiß es nicht. Das ist alles ja, also man wird
bleibt spannend.
Es bleibt spannend. Cliffhanger. Ja.
Ja. Sollen wir die anderen zwei Themen noch machen oder wir sind schon bei einer Stunde 14?
Welche? Wir haben noch andere Themen.
Ja, also ich könnte kurz über die Bezahlkarte noch reden, denn der Markt findet seinen Weg. Cannabis-Legalisierung machen wir dann nächste Woche. Ah nee, nächste Woche ist André ja wieder da. Dann mache ich doch mal.
Cannabis-Legalisierung, da hast du gesagt, ich finde es halt nicht so toll, weil dann werden Steuern darauf erhoben. Dann hast du aber gesagt, es geht nur darum, dass man es sich anbauen kann. Das wiederum ist toll.
Ja, also es wird keine Legalisierung des Handels geben. Also du wirst nicht in den Laden gehen können und dir da einfach Gras kaufen.
Ja.
Das geht nicht. Das Einzige, also der Erwerb, die Einfuhr und, weiß ich nicht, Handel, ist halt weiterhin verboten. Okay. So, du darfst praktisch nur selbst anbauen, bei dir zu Hause oder in so einer Anbauvereinigung. Und da musst du auch wirklich mitwirken. Du kannst nicht sagen, hier habt ihr 100 Euro, gib mir Gras, sondern du musst wirklich mitwirken, du musst da schnippeln und gießen und ich weiß nicht genau, wie das nachher am Ende in der Realität aussieht.
Ja.
Aber da gibt es auch noch den spannenden Aspekt bei dieser Legalisierung, die Grünen wollen das ja unbedingt drin haben im Gesetz.
Ja.
Die wollen ja eine Amnestie quasi haben.
Ja.
Die möchten das Verfahren, die quasi ab Stichtag, wo das Gesetz dann erlassen wird, die dann noch laufen und sogar Strafen, die nur darauf beruhen oder Strafen, wo Cannabis mit dabei war, auch als Kleinigkeit. Keine Ahnung, du kannst ja für Raubmord verurteilt sein und hattest Cannabis dabei.
Ja.
Dann muss aber durch dieses Amnestie-Ding, muss dann die Justiz dieses Verfahren wieder aufrollen, weil ja die Gesamtstrafe inklusive dem Cannabis ist. Oh. So, dann musst du dieses Verfahren nochmal aufrollen, nochmal komplett durchexerzieren im Prinzip, um dann quasi eine Strafe zu finden ohne diesem Cannabis-Delikt. So, und da wehren sich gerade momentan die ganzen Juristen dagegen, beziehungsweise, was heißt die ganzen Juristen, eigentlich eher so die Staatsanwälte und so weiter. Die haben halt jetzt
aus verständlichen Gründen.
Nein, ich finde es nicht mal verständlich, weil es ist seit Jahren im Gespräch, dass eine Legalisierung kommen könnte und es ist seit über einem Jahr relativ sicher, dass sie kommt. So, und trotzdem werden heute noch Anklagen erhoben wegen Cannabis.
Ja,
es werden heute noch Hausdurchsuchungen gemacht und. Mhm. Sie müssten das nicht tun. Sie könnten die Verfahren wegen Geringfügigkeit einstellen, aber sie eröffnen die Verfahren und verurteilen die Leute. So, und jetzt beschweren die sich, dass die einfach nur, um noch schnell ein paar in den Knast zu bringen oder noch schnell eine Geldstrafe aufzudrücken, diese Leute, dass die jetzt die Möglichkeit haben zu sagen, nee, pass auf, das nehmt ihr jetzt zurück. Mhm. Und ja gut, bei so kombinierten Straftaten ist es dann halt wieder ein Problem, weil dann das Verfahren für diese kombinierte Straftat wieder
aufgenommen
ist. Aber ich traue da auf jeden Fall nicht mit den Staatsanwälten, weil
die
haben die Möglichkeit gehabt, die letzten Jahre einfach die Verfahren wegen Geringfügigkeit einzustellen oder dann in kombinierten Straftaten das einfach zu verwerfen. Mhm. Sie hätten die Möglichkeit gehabt, aber sie mussten halt einfach hart aburteilen.
Ja.
So, und ja, wer hart aburteilen will, der kriegt dann auch nachher die Rechnung. Da muss er dann nochmal urteilen.
Boah, da fällt einem wieder auf, ey, was das alles für ein Gedöns ist. Ne?
Ja,
das braucht doch kein Mensch.
Das ist Wahnsinn. Man hätte einfach nur sagen müssen, okay, alles klar, Cannabis legal. Okay, da hätte man wieder Probleme. Das wäre dann Bundesrat zustimmungspflichtig gewesen. Du hättest Probleme mit der EU gekriegt. Deswegen haben sie es ja jetzt so gemacht, wie sie es gemacht haben. Aber es gibt halt wiederum Interventionismus. Du hast überall irgendwo Staatseingriffe. Und deswegen sage ich ja auch, ist dieses ganze System nicht reformierbar. Du hast überall Staatseingriffe und egal, wo du nochmal an der Schraube drehst und sagst, ja, okay, den nehmen wir vielleicht zurück, dann kommen wieder irgendwelche anderen Probleme.
Ja.
Das ist einfach völlig geisteskrank. So, das jetzt zur Cannabis-Legalisierung.
Ja, ich glaube, das ist zum Abschluss. Zum Abschluss finde ich das letzte Thema mit den Bezahlkarten
lustig.
Eigentlich sehr, sehr gut, ne? Weil es rundet diese Sendung dann auch wieder ab mit so, ja, mit einer Botschaft, so wie bei He-Man. Mhm. Kennst du ja noch? Ja. Da kam am Ende der Sendung immer der Serie, also der Folge, immer noch mal so ein Hinweis darauf, wie es eigentlich richtig funktioniert. Bitte, Kollege
Kohl. Ja, Bezahlkarte, habe ich ja auch mal was zu geschrieben, vor 2 Wochen, glaube ich noch. Bezahlkarte, Fluch oder Segen. Und da habe ich ja auch geschrieben, dass der Markt halt seinen Weg findet. Es gab schon Pilotprojekte und da haben dann Flüchtlinge halt mit dieser Bezahlkarte, mit der sie ja dann kein Bargeld abheben können oder nur einen geringen Betrag, 50 oder 100 Euro, je nachdem. Mhm. Und die haben halt einfach Wasserflaschen im Aldi gekauft für 19 Cent, 25 Cent Pfand drauf, haben die Wasserflaschen ausgekippt, haben die in Pfandautomaten geworfen, sich das Bargeld abgeholt. So, hast du mit 50% Verlust, hast du ungefähr, hast du dann deine Bezahlkarte in Bargeld umgewandelt. So, und dass es da Umwege geben wird, ja, das war ja eigentlich jedem bekannt. Und jetzt kommt heraus, ja, die Clans, diese bösen Clans, die überlegen sich jetzt schon Geschäftsmodell. Also die wollen jetzt sogar bis hin zu Fake-Supermärkten einrichten oder Waren und Dienstleistungen rein nur auf Papier verkaufen, die mit Bezahlkarte bezahlt werden und abzüglich 10% bekommen die Flüchtlinge das dann quasi von den Clans ausbezahlt. Also die ganzen Konserven, die kotzen jetzt gerade wieder, ja. Aber ich finde es halt mega geil, weil der freie Austausch, der Markt findet immer einen Weg. Immer. Du kannst den Leuten alles Mögliche verbieten, den Stein in den Weg legen. Sie finden einen Weg. Und das finde ich gut.
Das ist fantastisch. Das ist wirklich fantastisch.
Es wird vielleicht nicht bei den 10% bleiben, weil wenn die einen Fake-Supermarkt errichten, dann müssen die auch Umsatzsteuer abführen.
Ja, aber so. wobei, guck mal, ich sag mal, wenn du so eine Bezahlkarte hast, ich weiß ja jetzt nicht, ob die übertragbar sind oder sowas. Das
ist eine Visa-Debitkarte.
Ja,
wenn die PIN hat, kann er damit bezahlen.
Siehst du, und dann ist das doch, guck mal, dann ist das doch, vielleicht.
Also wir hatten schon gescherzt, auch in Jungbuttal Marktradikal, ja pass auf, dann suche ich mir einen Flüchtling irgendwo vom Aldi oder so, sag, ey, hast du eine Bezahlkarte, bezahl mir meinen Einkauf, du kriegst 90% kriegst von mir ein Bar oder sowas.
Ja,
ich habe meinen Einkauf günstiger, der Flüchtling hat Bargeld, alles wunderbar, win, win, win.
Boah.
Ja? Das Problem ist ja nicht, dass die Flüchtlinge hier Geld bekommen oder dass die Flüchtlinge das Geld für irgendwas ausgeben, was wir nicht gut finden.
Ja.
Das Problem ist, dass dieses Geld überhaupt da ist.
Ja.
Woher kommt das? Von dir, von mir, von Ihnen, durch unsere Steuern. Das Problem ist, dass das per Zwang und Gewaltandrohung eingetrieben wird. Nicht, dass das irgendwer bekommt und für irgendwas ausgibt, was wir nicht gut finden.
Mhm.
Ja, das Problem muss man an der Wurzel packen und nicht irgendwo am Ende sagen, ey, nee, du schickst kein Geld ins Ausland.
Herrlich. Also
das hab ich doch immer voll Anarchist raushängen lassen.
Ja, aber ich muss sagen, sowas, ja, da steigt bei mir die Laune. Ne?
Ja, bei mir eigentlich auch, ja. Es ist halt wirklich so, ne? Guck mal, Bitcoin und so weiter. Die Leute finden einen Weg.
Die Leute.
Kommt der CBDC? Seid ihr hoffentlich vorher alle schon in Bitcoin?
Stimmt. Ja, also in Bitcoin, ich glaube, noch ist er günstig mit, wo sind wir gerade, 47.000, 48.000 oder so.
Ja, ne? Euro, Dollar irgendwo bei 52.
Ja, ja.
Wie gesagt, aber man muss ja auch keinen ganzen Bitcoin kaufen. Man
kann
auch 0,00000 einkaufen.
Oder? Ja. Was ich mal gehört, warte hier, dieser Bitcoin-Hotel-Blogger.
Marc Gilliard. Wenn
genau.
Ich den Namen richtig ausspreche.
Ja, richtig. Der hat ja mal mit jemandem ein Interview geführt. Und der hat gesagt, also man sollte 0,00265 Bitcoin haben, dann hätte man im Prinzip seinen Anteil an allen verfügbaren Bitcoins, die es jemals geben wird.
Ja.
Also das, wenn man jetzt den Bitcoin gleichmäßig verteilen würde auf alle Menschen, dann wären 0,0026 Bitcoin. Weiß ich, das sind 100 Euro. Wie viel ist das jetzt nicht viel?
Weiß ich gar nicht. Viel ist es nicht.
100 Euro schätze ich mal, mehr nicht. So um die 100
Könnte
Euro.
Könnte schon ein bisschen mehr sein, glaube ich. 52.000 ein Bitcoin, 5.200. 500 Euro ungefähr.
500? 0,25?
Ja. 0,025. Also, nee, sind ungefähr 1.000 Euro, glaube ich.
0,002?
0,025 sind 100 Euro.
Ja, meine ich doch. Ja. Ich sag ja, 0,02. Ist ja auch egal, ja. Wenn sie 100 Euro zu viel haben, riskieren sie es mal, ne? Was haben sie zu verlieren? 100 Euro sind ja eh nichts wert, ja. Komm. Das war wieder Überlänge. Ja.
Die einen freut's, die anderen stöhnen.
Ja, ich weiß nicht. Ja, ich hoffe, sie freuen sich, ja. Und sie wissen ja, wir freuen uns über ihre Zuschriften, die wir am Anfang der Sendung immer wieder gerne vortragen. Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen, Anregungen, Lob, Tadel, Kritik, alles her damit. Ne? Wir setzen uns damit auseinander, idealerweise per Mail. Wir gucken jetzt nicht die ganzen Kommentare durch, doch auch, aber
manchmal.
Ne? Aber aus den Kommentaren holen wir selten Input. Aber deswegen schreiben Sie uns an.
Aber kommentieren Sie auch. Also,
kommentieren Sie
wichtig.
Unbedingt, ganz wichtig.
Das ist für den Algorithmus.
Ja, und ganz wichtig ist, falls Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie diesen Kanal unbedingt. Und falls Sie es noch nicht getan haben, teilen Sie dieses Video. Also schicken Sie es rum an alle Freunde, Verwandte, Feinde, Todfeinde, egal. Hauptsache, das Video wird angeklickt, ne, weil, ja, also Kanal wächst und wächst, ne, aber ne, könnte schneller gehen. Wobei, es geht eigentlich schon ziemlich schnell. Ne? Ich meine, so lange gibt es uns ja gar nicht. Ne? Ja. Geht, ne? Aber wie gesagt, teilen Sie das. Ja, und wenn Sie uns unterstützen wollen, dann können Sie entweder dieses Magazin hier kaufen. Es wird nicht jünger mit den Tagen.
Aber das sind ja auch noch andere
Artikel. Es sind ja auch noch viele, viele andere hervorragende Artikel drin. Ich glaube, 2 oder 3 befassen sich jetzt mit der Werteunion. Kann man sich gerne nochmal angucken. Also interessant sind die tatsächlich immer noch, auch nach dem jetzigen Stand der Dinge.
Übrigens auch wieder über die Bauernproteste.
Und über die Bauernproteste.
Hier bei Helge Pahl, oder? Oder war das die letzte Ausgabe?
Nee, das ist die aktuelle.
Das ist die aktuelle, ne? Ohne Bauer kein Bier oder sowas war da noch.
Das müsste drin, die gewesen sein.
Ja. Ist ja sowieso immer sehr lesenswert, die Kolumne von Helge Pahl.
Das ist mit die lesenswerteste überhaupt, sage ich immer.
Da erfährt man viel über Bier.
Ja. Und übrigens, ja, es ist ohne Bauern kein Bier. Das ist eine wirklich ganz herausragende Kolumne. Ja, und der Panzer ist dabei.
Ja, stimmt. Der Panzer, wir haben den Panzer hinten drin.
Ja, das Kurzinterview mit dem Panzer. So, junge Leute, wenn ihr euch das anguckt. Hier lässt der Panzer tief blicken, ja, hier gibt er Auskunft über sein Innerstes, nur bei uns, exklusiv.
Die Leute zoomen jetzt ran im Video.
Oder, wie gesagt, schauen Sie vorbei auf der Seite freiheitsfunken.info, jede Menge Kolumnen, jeden Tag, jede Woche, dort können Sie uns auch unterstützen mit einer Spende via Überweisung, Kreditkarte, Bitcoin, Monero,
PayPal,
alles. Ne? Wir nehmen alles, ja, da sind wir.
Oder Kanalmitgliedschaft, Super Thanks.
Ja, wobei da, dann lieber auf der Seite. Ne?
Dann weil, lieber direkt bei uns.
Ja, weil dann müssen wir.
YouTube streicht sich zu
viel. Genau, die nehmen sich viel zu viel, wie die Clans, das können Sie sich gar nicht vorstellen.
Die Clans wären ja sogar noch günstiger.
Ich glaube, 10%. Ja, stimmt. Ja, wir haben hier 2 tolle Bücher.
Einmal Freiheitsfunken.
Genau.
Das sind quasi 2 Aphorismenbänder von Roland Bader in einem Buch.
Das ist wirklich, das ist wichtig. Ne? Und,
also, wie eben schon erwähnt, die sehr lesenswerten Kolumnen von Helge Pahl im Buch Freibier.
Alles, was man wissen muss zum Thema Bier, ja. Ja. Und wie gesagt, ja, Herr Kollege Koll, es war mir mal wieder ein Vergnügen.
Es war mir eine innere Blumenwiese.
Ein innerer Reichsparteitag.
Das wollte ich jetzt nicht sagen.
Das sagt man so. Vielleicht löst das ja irgendwo einen Shitstorm aus, ich weiß es ja nicht. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank fürs Einschalten. Nächste Woche wahrscheinlich wieder mit André Lichtschlag an dieser Stelle. Ich bin dann morgen wieder auf dem Kanal Martins Wochenausklang zu sehen. Mit meinem Wochenausklang hoffe ich jedenfalls. Ich hoffe, ich schaffe das, wenn ich noch mehr Bestellungen eingehe. Vielen Dank fürs Einschalten. Schönes Wochenende an dieser Stelle schon mal. Alles Gute und tschüss.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.